Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
So ähnlich muss es geklungen haben, als es losging mit der Black Panther-Bewegung in London.
One must be very direct here and say that the police must either stop it or the black community will have to stop them doing it.
Excellent work.
A toast.
Die Polizei muss entweder aufhören mit der Gewalt oder die Schwarzen müssen die Polizei daran hindern. 1968 war das in London, ein Ausschnitt aus einer ganzen Reihe von Filmen, die sich der Geschichte der schwarzen Widerstandsbewegung in Großbritannien widmet. Der Oscar-prämierte Steve McQueen hat diese Reihe rausgebracht als Herzensprojekt, wie er sagt. Small Axe heißt sie. Was genau sie erzählt und wie diese fünf Filme zusammenpassen als Reihe, darüber sprechen wir in 10 Minuten hier ungefähr. Ich bin Massimo Maio, wünsche einen wunderschönen Nachmittag. Elliot Page, so der neue Name von vormals Alan Page, Schauspieler aus Hollywood, Oscar nominiert für den Film Juno, aber auch in Inception zu sehen oder in der Netflix-Serie The Umbrella Academy, sehr erfolgreich und hat sich jetzt mit einem Twitter-Post als Transgender geoutet. Sehr persönliches Statement, voller Dank, voller Empowerment, aber auch voller Angst und Sorge. Der Tweet wurde 100.000-fach geteilt, millionenfach geliked, wird ziemlich groß wahrgenommen und was das bedeuten kann, darüber spreche ich jetzt mit Annette Vanagas, Sozialpsychologin und Geschlechterforscherin an der Uni Köln. Hallo, Frau Vanagas.
Hallo.
Elliot Page schreibt wörtlich, I'll do everything I can to help and to change. Alles, was er kann, um zu helfen und zu verändern. Was für einen Effekt hat das denn, wenn jetzt so Prominente wie er mit so einem persönlichen Statement an die Öffentlichkeit gehen?
Ja, also letztlich würde ich mal behaupten, dass das Statement selber ist sogar eigentlich vollkommen uninteressant. Ich finde es viel interessanter, was wir jetzt als Gesellschaft damit anfangen. Also wie wir darauf reagieren. Und im Gegensatz zu zum Beispiel einer Geschlechtsidentität einer anderen Person können wir unser Verhalten durchaus beeinflussen. Und zum Beispiel Mobbing, Diskriminierung oder Hate Speech, aber auch die Exotisierung, Problematisierung von Geschlechtsidentität. Dafür sind wir ja als Gesellschaft verantwortlich. Also insofern finde ich viel spannender, was jetzt danach passiert, als das eigentliche Statement zu betrachten.
Das wäre dann nochmal so the bigger picture sozusagen, das größere Bild. Aber wenn wir jetzt nochmal da bleiben, weil das sind ja schon, also wenn das millionenfach geliked wird und er als Superhero gefeiert wird und er bekommt Danksagungen ohne Ende, das scheint ja schon auch eine Auswirkung zu haben, oder?
Das stimmt. Also es wird ja immer wieder als wichtig bezeichnet. Das würde ich jetzt auch wieder sagen, dass es nicht wichtig ist, dass es da Personen gibt, die sich da so öffnen, sondern ich würde sagen, dass wir als Gesellschaft dankbar sein können, dass es Menschen gibt, die ihre persönliche Geschichte mit der Gesellschaft teilen. Und dass Sichtbarkeit natürlich wichtig ist. Das zeigt ja auch im Prinzip die jahrzehntelang anhaltenden internationalen Prides, die halt wieder eine Aneignung des öffentlichen Raumes fordern. Und insofern, das haben Sie ja schon gesagt, das ist ein sehr empowernder Moment, welcher eben eine breite Öffentlichkeit erreicht hat, indem eine Person des öffentlichen Interesses wie Elliot Page durch das Passing Out Aufmerksamkeit für die Belange vieler marginalisierter und gesellschaftlich auch nach wie vor stigmatisierter Gruppen generieren kann. Allerdings finde ich, kann man jetzt hier auch nicht von einem Ausnahmebeispiel zum Beispiel reden, denn es gab ja auch schon zuvor Personen des öffentlichen Interesses, die ihre Transgeschlechtlichkeit öffentlich gemacht haben, zum Beispiel Caitlyn Jenner oder Laverne Cox. Oder hier in Deutschland haben wir Badian Buschbaum, Kim Petras, L'Oréal London, nur mal um ein paar zu nennen. Mhm. Letztlich sind es dann wieder für uns als Gesellschaft, wie wir darauf reagieren, Beispielmenschen, die für das herhalten sollen, was sie aber nicht erfüllen können, da ja jedes Passing auch höchst individuell verläuft und es dafür keinen Masterplan gibt, wie es so verlaufen hat.
Genau, und diese Menschen, die geben dann aber Anstöße zumindest für uns in der Gesellschaft, dass wir darüber sprechen können, damit umgehen können. Was wäre denn aus Ihrer Perspektive wichtig? Also was braucht es? Wo sollten wir ansetzen, damit wir nicht nur über Beispiele sprechen, sondern über die gesamtgesellschaftliche Struktur?
Ja, was braucht es? Es braucht auf jeden Fall eine Entdramatisierung. Also dass sich die Medien da jetzt so drauf einschießen, zeigt mir zumindest wieder, dass es halt eben noch keine Normalität ist. Also wir können nicht von Normalität sprechen. Also wir haben jetzt hier eine kleine Gruppe und die klärt uns über ihre Pronomen auf, beziehungsweise muss uns darüber aufklären, aber der große Rest, also der große Rest der Gesellschaft, der kommt wahrscheinlich nie in die Situation, ihr Pronomen nennen zu müssen oder sieht es sogar als Selbstverständlichkeit an, das eigene Geschlecht und auch die eigene Sexualität nicht zu hinterfragen. Und es wäre einfach schön, wenn jemand wie Elliot Page einfach seinen Namen auf Twitter oder Instagram und Co. ändern kann und niemals dafür ein Statement verlangt wird von der Gesellschaft, sondern es als vollkommene Normalität anerkannt wird, dass man in jeglichem sozialen Setting einfach, wenn man sich neu kennenlernt, nach dem Pronomen gefragt wird, welches man sich wünscht. Und das eben nicht so als Selbstverständlichkeit auf den ersten Blick wahrgenommen wird.
Das heißt, dass wir eigentlich auch in unserem Alltag eigentlich noch viel mehr uns darüber unterhalten und uns damit auseinandersetzen. Klingt eigentlich wie so ein sehr alltäglicher Ansatz, den Sie da vorschlagen.
Ja, richtig. Also es gibt ja hier in Deutschland mittlerweile zum Beispiel in Bezug auf Rassismus die Critical Whiteness als Ansatz, dass man das Weißsein kritisch reflektiert, was es für Privilegien mit sich bringt. Und so könnte man ja auch bezogen auf Geschlecht die Critical Cisness einführen, dass man sich mit seinem Geschlecht kritisch auseinandersetzt und ob vielleicht der Fakt, dass man das Geschlecht, was man zugeschrieben bekommen hat bei der Geburt, auch dementsprechend empfindet und lebt, ob das nicht ein riesengroßes Privileg in unserer Gesellschaft ist und wie wir andere Personen damit mitunter deprivilegieren, weil wir von denen auch erwarten, dass sie dieser Norm entsprechen, die ja sehr willkürlich gesetzt wurde.
Kommen wir zum Schluss vielleicht noch mal ganz kurz auf die spezifische Situation von Elliot Page und die Filmwelt, aus der er natürlich kommt. Was kann man denn dazu sagen? Wie steht es denn um die Akzeptanz überhaupt, um Sichtbarkeit von Transgender in der Filmwelt? Sie haben schon einige Beispiele vorhin genannt, aber wie steht es da allgemein?
Ja, also Transgeschlechtlichkeit, aber auch Drag und Crossdressing, das sind durchaus Identitäten, die im Mainstream-Hollywood-Film angekommen sind und somit hat Transgender im Film eine Sichtbarkeit erhalten. Allerdings habe ich ja eben schon erwähnt, oft kommt es zu einer Exotisierung und Problematisierung dieser Transgender-Identität. Und häufig werden in gerade Mainstream-Filmen Normalisierungen vorgenommen, in dem halt auch immer wieder die gleiche Geschichte erzählt wird, bei der transgeschlechtliche Personen verpflichtet werden, ihr Umfeld selbst Jahre nach einem Passing über ihre Transgeschlechtlichkeit zu informieren. Dazu muss man aber sagen, niemand hat die Pflicht dazu, das Gegenüber über derart persönliche Anteile des Lebens zu informieren. Und so ein Outing hat ja auch immer gleich zwei Seiten, das muss man ja bedenken. Einerseits kann es wie bei Alice Page eine Selbstermächtigung sein, indem die Person durch Selbstbenennung ihr Schicksal auch selbst bestimmt und eben nicht von anderen bestimmen lässt. Allerdings kann so ein Outing auch daher rühren, dass die Gesellschaft ein solches Outing verlangt. Also, dass die Gesellschaft verlangt, dass die Personen das erklären, wieso sie von der Norm abweichen. Und das sieht man auch immer wieder in den Filmen. Und das zeigt sich ja auch in dem Statement von Elliot Page, denn da äußert er ja, dass er Angst vor Diskriminierung, Mobbing und Hate Speech hat. Ne? Und ich denke, das wird schon nicht einfach so geschrieben sein, sondern bewusst formuliert, dass in der Gesellschaft eben noch nicht viel Bereitschaft besteht, Menschen, egal wo sie herkommen, welches Geschlecht sie haben, was für eine Religion sie haben, zu integrieren, sondern immer noch an Normen orientiert wird.
Das sagt die Sozialpsychologin und Geschlechterforscherin Annette Vanagas von der Uni Köln hier in Deutschlandfunk Kultur. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen auch.
Fünf Filme auf einmal besprechen wir jetzt über die Geschichte des schwarzen Widerstands in Großbritannien. Steve McQueen, der hat so eine Anthologie rausgebracht. Vor einigen Jahren hat er ja den Oscar bekommen für den besten Film, 12 Years a Slave. Und jetzt ein besonderes Herzensprojekt, wie er sagt. Fünf britische Perspektiven auf den Kampf gegen Rassismus. Ist in diesem Jahr fertig geworden, in diesem besonderen Black Lives Matter-Jahr. Small Axe, so heißt diese Filmreihe. Drei Folgen sind bereits gelaufen und Lily Amancourt hat sie sich angeschaut. Erstmal, was sind das denn für Geschichten? Was genau wird erzählt?
Die Filme, die zeigen bis auf einen Fall wahre Begebenheiten schwarzer Geschichte und Widerstands, vor allem in London und da vor allem in West-London und der westindischen Community, die da im Fokus steht. Die Geschichten, die spielen alle in der Zeit zwischen den 60ern und 80er Jahren. Und im ersten Film zum Beispiel, da geht es um das Mangrove, ein Restaurant, das von der Polizei, ja, wirklich in Angriff genommen wurde und die Mangrove Nine Aktivisten, die daraus entstanden.
I think the Black Panthers need to actively prepare in order to defend the black institutions and businesses that can come under threat.
Like Frank Critchlow over at the Mangrove.
Come on, man.
The mangrove is now a focal point for black people to come and sit, talk and exchange views.
Eine wahre Begebenheit. Ein Restaurant, das in den 60ern zu einer Begegnungsstätte für schwarze Menschen wird, regelmäßig von der Polizei ins Visier genommen. Schwarze Menschen müssen sich da rassistischer Polizeigewalt stellen und der Schutzraum, den sich die Menschen dort im Mangrove erarbeitet haben, wird immer wieder angegriffen. Deshalb entscheiden sie, Protest ist der Weg und eine friedliche Demonstration wird organisiert und die läuft dann leider aus dem Ruder und den Organisierenden wird ja vorgeworfen, Aufruhr und Krawall provoziert zu haben. Dafür müssen sie sich dann vor Gericht rechtfertigen und am Ende vertreten sich zwei der Mangrove Nine selbst und sie werden freigesprochen. Und der Richter stellt fest, dass die Polizei nicht frei von Rassismus ist. Für damalige Verhältnisse war das wirklich eine sehr, sehr große Sache. Mhm. Ein anderer Film zeigt einen schwarzen Polizisten, der wird von John Boyega gespielt und der muss sich mit sehr viel Rassismus und rassistischen Strukturen in der Polizei auseinandersetzen. Er ist aber auch so ziemlich der Begründer der schwarzen polizistischen Zusammenschlüsse und Vereinigungen bei der Met Police und hat auch wirklich gelebt bzw. wirklich existiert.
Interessant finde ich auch den Titel Small Axe, kleine Axt. Wofür steht das genau?
Ja, das ist von einem westafrikanischen Sprichwort, das Bob Marley in einem Song verpackt und berühmt gemacht hat. If you want a big tree, let me tell you that we are a small axe. Die kleine Axt, die scharf genug ist, die großen Bäume, also zum Beispiel rassistische Institutionen, herunterzuschneiden und damit eben ganz große Wirkung entfalten kann.
Der Titel steht ja vielleicht auch so ein bisschen für die Hoffnung, die ja auch in den Filmen drinsteckt. Also weil trotz Gewalterfahrung enden die Filme ja scheinbar oft mit so einem erfolgreichen, zumindest Teilerfolg gegen Rassismus. Steve McQueen sagt ja, das ist sein persönlichstes Projekt bisher. Wie sieht denn seine Verbindung aus zu diesen Geschichten?
Steve McQueen ist selbst in West-London geboren und aufgewachsen und hat eben auch diese Wurzeln, also in Grenada, wo der Vater herstammt, und Trinidad. Die Idee zu diesem Film, die kam ihm sogar bereits vor 11 Jahren, also noch vor jedem Oscar-Erfolg und sonst was. Und jetzt ist es aber das erste Mal, dass er Geschichten aus seiner eigenen Community erzählt und die Helden, die er wirklich gelebt haben, in den Mittelpunkt stellen. Er selbst war damals aber ein Kind, als diese ganzen Bewegungen gegründet worden und passiert sind, und hat die Ereignisse selber nur am Rande miterlebt. Und auch in der heutigen Zeit haben sie aber eine persönliche Bedeutung für ihn, weil er zum Beispiel die Filme der George Floyd-Bewegung gewidmet hat und auch offen darüber spricht, dass diese Geschichten schwarzer Menschen oft vergessen und übersehen werden. Und darüber hinaus auch, dass schwarze Menschen viel zu wenig Zugang innerhalb der Filmindustrie haben. Und ja, mit seinem Film macht er all das genau anders.
Ich habe auch ein wenig reingeschaut in die ersten Folgen und ich war überrascht, wie viele Musik- und Partyszenen es gibt, wie lange man den Menschen einfach beim Feiern zuschaut. Was für eine Rolle spielt denn die Musik insgesamt in diesen Filmen?
Die Musik spielt eine sehr, sehr große Rolle in den Filmen. Es ist ja nicht umsonst, dass er die Reihe schon nach einem Bob Marley-Song benannt hat. Vor allem der Reggae, der ja die Zeit geprägt hat, aber auch vor allem die westindische Community geprägt hat, die das ja eben mitgebracht haben. Der zweite Film, Lovers Rock zum Beispiel, der spielt 1980 und sticht eben nicht nur deshalb hervor, weil nicht direkt die Geschichte von real existierenden Personen erzählt wird, sondern eben eine Hommage an diese Hauspartys, die sogenannten Blues-Partys, die es damals gab, gemacht oder erzählt wird. Schwarze Menschen kamen nämlich damals nicht in die Clubs rein, durften also nicht mitfeiern. Also haben sie sich selber Räume geschaffen, in denen sie feiern und loslassen konnten bei irgendwem zu Hause. Das waren wirklich Schutzräume voller Selbstliebe. Und das macht den Film in der Reihe besonders wichtig. Trotz allem und trotz der systemischen Gewalt und dem täglichen Rassismus ist nämlich auch Raum für Unbeschwertheit für schwarze Menschen. Und das finde ich empowernd.
Jetzt erscheinen die Filme ja in einem Jahr, in dem die Black Lives Matter-Bewegung eine große Rolle gespielt hat. Die Filme sind ja auch George Floyd gewidmet. Auch John Boyega, der eben im dritten Film die Hauptrolle spielt, der hat bei einer Demo in London eine Rede gehalten, eine sehr bewegende. Was für eine Rolle spielen denn jetzt diese Filme für People of Color in Großbritannien?
Die Filme haben eine ziemlich große Bedeutung, vor allem für die westindische Community in London, aber darüber hinaus auch generell für schwarze Menschen in Großbritannien. Wenn man irgendwie mal darüber nachdenkt, dass der sogenannte Windrush-Skandal eben gerade mal vielleicht 1 bis 2 Jahre her ist, da ist das Ganze für die westindische Community natürlich noch einmal wichtiger, um kurz kurz darauf einzugehen. Also die Windrush-Generation, das sind Menschen, die in englischen Kolonien geboren wurden und damit Briten waren und zwischen 1948 und 1937 mit einem Schiff namens Empire Windrush auf Einladung von London ins Vereinigte Königreich kamen, um das Land wieder aufzubauen. Dafür bekamen sie dann das Recht, sich niederzulassen. Das waren circa 55.000 Menschen. Und jetzt, vor kurzem, also 2018, gab es eben den Windrush-Skandal, bei dem Briten mit westindischen und karibischen Wurzeln faktisch illegal gemacht wurden. Ihnen wurden Ansprüche gestrichen, die ihnen eigentlich zugestanden hätten. Manche wurden sogar zu Unrecht abgestoben. Und das ist natürlich ganz klarer struktureller Rassismus. Die Filme spielen in einer Zeit, in der die Nachfolgegenerationen, die bereits im Vereinigten Königreich geboren worden sind, eben versuchten, sich Strukturen aufzubauen und strukturellen Rassismus abzubauen, sich Schutzräume bauten und formten und eben auch sehr erfolgreich dabei waren. Ja, sie wollten bleiben. Großbritannien war klar ihre Heimat und deshalb war es umso wichtiger, den strukturellen Rassismus eben auch ja, Paroli zu bieten, um eine Zukunft zu haben. Und das zeigt, dass die Kämpfe auch noch heute angemessen und wichtig sind. Und es gibt eben auch Hoffnung, dass sich Dinge ändern, auch wenn es manchmal Rückschritte gibt.
Die Serie ist ja von Amazon produziert und von der BBC. Und natürlich läuft sie auch in Großbritannien bei der BBC. Im deutschen Amazon Prime aber, hier ist die Serie nicht im Abo enthalten, sondern die gibt es dann nur als extra Bezahlserie on demand. Wieso ist denn der Zugang hier in Deutschland eher sperrig?
Ja, das ist nicht ganz so leicht zu sagen. Wahrscheinlich kann man jetzt nur vermuten, wird so ein bisschen davon ausgegangen, dass das Interesse an den Filmen in Deutschland nicht ganz so groß ist oder sein wird, was ich ein bisschen schade finde, weil die Filme ja wirklich auch cinematografisch einfach sehr, sehr schön sind, also sehr, sehr schöne Bilder haben. Und wenn Oscar-Preisträger Steve McQueen die Filme dreht, sollte man eigentlich glauben, dass da ein gewisses Interesse dran da ist. Und ich finde auch eigentlich, dass die Besetzung sehr, sehr dafür spricht. Ich meine, John Boyega, Letitia Wright und auch Michael Ward, den man jetzt durch die Netflix-Serie Top Boy kennt, die haben alle Hauptrollen in jeweils einem der Filme. Und ja, besonders in einem Jahr, in dem Black Lives Matter so eine wichtige Rolle gespielt hat und wir über Rassismus reden, überall, wäre es eigentlich großartig, auch solche Geschichten in einem Abo mit enthalten haben zu können, die von schwarzen Menschen kreiert wurden und eben ihre eigenen Narrative wiedergeben. Vor allem in der Film- und Streaming-Branche fehlt das, finde ich, auch so ein bisschen. Vor allem in Deutschland. Aber wer weiß, vielleicht ist die Serie ja auch irgendwann mal in irgendeinem Abo.
Eine klare Empfehlung ist das auf jeden Fall für die fünfteilige Filmanthologie Small Axe von Steve McQueen, vorgestellt hier von Lily Amancois in Deutschlandfunk Kultur. Vielen lieben Dank.
Danke.
Die 90er Jahre, die waren auch Baseballschlägerjahre, so heißt ein Hashtag, der vor ziemlich genau einem Jahr viel genutzt worden ist und wo viele Geschichten zusammengekommen sind von Gewalt, Bedrohung durch Rechte und Neonazis in den 90ern in Deutschland. Und jetzt gibt es auf Grundlage dieser Geschichten, dieses Hashtags, eine Multimedia-Dokumentation von RBB und von Zeit Online, die ebenfalls Baseballschlägerjahre heißt. Philipp Schnee hat sich diese Dokumentation angeschaut. Vielleicht erstmal nochmal zu dem Hashtag Baseballschlägerjahre. Das war ja auch der Zeitjournalist Christian Bangel, der den damals ins Leben gerufen hat. Und eigentlich war das ja auch schon so eine Art Online-Dokumentation, oder?
Ja, eigentlich schon. Unter diesem Hashtag erzählten ja relativ viele Menschen ihr Aufwachsen in den 1990ern, teilweise auch in den 2000er Jahren, mit dieser ständigen Angst vor rechter Gewalt. Der Hashtag schaffte es damals, so ein Zeitgefühl, wenn es auch ein negatives Zeitgefühl war, auf den Punkt zu bringen. Also im Prinzip auf eine Art Epochenbegriff irgendwie zu prägen. Wurde ja auch geschafft, sagen, da mit einem Begriff, über einen Begriff, die Erinnerung an diese Zeit, an diese Alltäglichkeit rechter Bedrohung, an rechte Dominanz, so in die Erinnerungskultur der Bundesrepublik so ein bisschen mit einzubringen. Man merkte förmlich, wie dieser Hashtag was auslöste, irgendwas erzählbar machte. Eine Erfahrung, die anscheinend relativ viele Menschen teilten, die damals migrantisch, links oder einfach nur als nicht rechts gelesen oder wahrgenommen wurden. Und es war einfach diese Wahrnehmung, sich im öffentlichen Raum nicht sicher fühlen, sich physisch bedroht fühlen, ständig.
Und jetzt gibt es dazu eben diese Dokumentation von Zeit Online und RBB. Wie genau greifen die das auf?
Na, es werden einfach Erfahrungen und Geschichten aus dieser Zeit erzählt. Zum Beispiel der Mord an Amadeo Antonio, der in Eberswalde in Brandenburg im Dezember 1990, also vor gut 30 Jahren jetzt, von Neonazis brutal zusammengeschlagen wurde und verstarb. Der Fall gilt ja als der erste rassistische Mord nach der Wiedervereinigung, ist auch einer der bekanntesten. Und neben solchen schon bekannteren Fällen wird aber auch die Alltäglichkeit geschildert. Hier zum Beispiel kommt ein ehemaliger Punk aus Magdeburg zu Wort.
Es fühlte sich an, als ob das wie ein Volkssport unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen wäre, Punks zu jagen. So. Und das taten sie. Und sie taten es regelmäßig.
Naja, also Bus, Bahn oder Haltestelle, der Marktplatz, der öffentliche Raum insgesamt, das war eben ein Angstraum für einige Leute. Und zum Beispiel auch, das schildert in derselben Folge, die geflüchtete Juliana Gombe aus Magdeburg. Ihre Erinnerung, die wurde auf dem Nachhauseweg mit ihren zwei Kindern, als es dunkel war, überfallen, ins Krankenhaus geprügelt, mit Folgen bis heute.
Diese Sache verfolgt mich bis eben jetzt. Ich kann im Dunkeln alleine nicht bis jetzt nicht draußen gehen oder wenn eine Veranstaltung. Ich brauche immer jemand. Alleine gehe ich nicht raus, wenn dunkel ist.
Also diese Ausschnitte finde ich schon ziemlich eindrücklich. Jetzt wird das Ganze als Multimedia-Dokumentation angekündigt. Wie genau ist es denn multimedial umgesetzt?
Na, vor allem sind es 6 kurze Filme, 15 Minuten lang jeweils. Und die haben alle auch ein ganz unterschiedliches Thema. In der ersten Folge geht es etwa Christian Bangel zurück nach Frankfurt-Oder und erinnert sich mit anderen Zeitzeuginnen an seine Jugend dort in den Baseballschlägerjahren. Eine andere Folge ist an der Brandenburger Polizeieinheit Mega aufgezogen. Die wurde damals eingeführt, um sozusagen die rechts zu bekämpfen, wird auch als Erfolg gewertet. Und wieder eine andere Folge erzählt zum Beispiel die Geschichte eines Neonazis-Aussteigers. Und die Machart dieser Dokus ist ganz unterschiedlich. Da gibt es nicht so eine durchgehende Handschrift. Häufig wird auch Archivmaterial verwendet. Da sieht man eben dann die rechten Jugendlichen in ihren komischen 90er-Jahren-Jeanshosen, wie es von heute aus aussieht. Meist ist es aber doch eher so recht schnell geschnitten und montiert, so typischer TV-Reportagen-Stil. Und das führt dann dazu, dass von den vielen wirklich interessanten Gesprächspartnerinnen und Zeitzeuginnen ja eher kurze Aussagen, also so typische Statements, einfach übrig bleiben und man nicht so ganz eintauchen kann. Das liegt natürlich auch am Medium, am Film, am kurzen Film, aber auch eben daran, dass man meinen Geschmack dann doch ein bisschen viele Leute zu Wort kommen hat lassen. Anders ist das wirklich in der letzten Folge, die ich deshalb vielleicht auch am besten fand. Da wird wirklich Raum gegeben für eine Geschichte. Da erzählt ein Protagonist, den Khoi, wie er als ehemaliger vietnamesischer Vertragsarbeiter diese Zeit in Rostock erlebte. Er war da dann später auf dem Markt tätig als Händler, wurde ständig von rechten Jugendlichen, von Skinheads angegriffen, geschlagen, beraubt, seine Stände und die von seinen Kolleginnen wurde zerstört, bis sich eben die jungen vietnamesischen Händler zusammenschlossen, selbst zur Wehr setzten, zurückschlugen. Dann wird es besser.
Also tatsächlich ganz unterschiedliche Erzählweisen, was ja auch erstmal irgendwie nach Vielfalt klingt und auch nach so individuellen Ansätzen. Wie funktioniert das dann als Gesamtreihe?
Na, ich bin nicht so ganz überzeugt, obwohl ich natürlich das Thema und das total wichtig finde und dass sozusagen auch wirklich wichtige Stimmen zu Wort kommen. Aber die größte Stärke des Hashtags war ja, dass dort viele ganz unterschiedliche Geschichten, Erfahrungen und Erlebnisse geschildert werden, die aber trotzdem so ein gemeinsames Muster, so ein gemeinsames Zeitgefühl eben diese Baseballschlägerjage transportieren, diese Dominanz, rechte Alltagsgewalt, diese Dauerangst, na, immer dieses Gefühl einfach freitagabends, immer wenn es dunkel wurde oder immer wenn ein Auto neben dir bremst, irgendwie ja, sich unsicher zu fühlen. Und das geht bei den Filmen, also dieses Summieren der Einzelfälle und Einzelschilderungen zu einem Gesamtbild, geht bei den Filmen ein bisschen verloren. Da fand ich den Hashtag schon irgendwie ein bisschen stärker. Deshalb finde ich eben auch gerade diesen letzten Fall, wo einem ein Betroffener konsequent die ganze Zeit zu Wort kommt, wirklich interessant. Und vielleicht hier nochmal ein kleiner Ausschnitt, da erzählt eben den Khoi seiner ältesten Tochter auch von dieser Zeit und die antwortet dann:
Ich finde, so viel hat sich gar nicht geändert. Es ist einfach dieser unbewusste Rassismus und das macht mich richtig wütend, muss ich sagen. Wirklich. Was du mir gesagt hast, dass du zurückgeschlagen hast und nicht still geblieben bist, das muss meine Generation auch machen. Halt nicht so physisch, aber ich denke, mit Worten und einfach nicht still bleiben.
Ein Ausschnitt aus der Dokumentation Die Baseballschlägerjahre vom RBB und von Zeit Online ist auch genau da jeweils zu finden und heute Abend auch zu sehen im Fernsehen beim RBB um 23 Uhr. Vielen Dank fürs Erzählen. Philipp Schnee hier in Deutschlandfunk Kultur. Die Kinowelt, die wird gerade ziemlich umgeblasen von Corona und all seinen Auswirkungen. Es geht alles ziemlich schnell. Hier sind Kinos einfach dicht in Deutschland. In den USA aber zum Beispiel, da sinken die Besucherzahlen auch massiv in diesen Monaten. Und es entstehen ganz neue Strukturen. Die Streamingdienste, die sind wahrscheinlich die Gewinner. Immer öfter denken die großen Filmstudios nicht mehr nur ans Kino, sondern vorrangig für den Streamingmarkt. Aber die Frage ist, ist das alles wirklich besorgniserregend? Ist das wirklich ein Nachteil? Unser Filmfachmann Christian Berndt über mögliche Konsequenzen.
Mein Leben ist nicht so verlaufen, wie Sie vielleicht denken.
Die Heldin in Wonder Woman 1984 ist in den 80ern gelandet, die goldene Zeit des Blockbusters. Davon sind wir gerade weit entfernt. Der Entschluss von Warner, die DC-Comic-Verfilmung in den USA an Heiligabend zeitgleich im Kino und auf dem Streamingdienst HBO Max herauszubringen, klingt nach dem endgültigen Durchbruch der Streamingdienste. Zwar haben in der Pandemie große Studios Blockbuster auf VOD herausgebracht, ohne sie vorher im Kino zu zeigen, aber nicht zeitgleich auf Streaming und Leinwand.
Also ich glaube, es ist kein Riesenschock mehr, weil man sich in diesem Jahr mittlerweile daran gewöhnt hat, dass die Kinos in einer anderen Verhandlungsposition stehen. Und das hat sich ja unter anderem schon gezeigt, indem AMC mit Universal verhandelt hat, dass dieses Kinofenster, also ein Film, der exklusiv im Kino gezeigt werden kann, kleiner geworden ist.
Nach AMC hat nun auch die drittgrößte Kinokette der USA, Cinemark, mit Universal einen Deal über eine verkürzte exklusive Spielzeit in den Kinos geschlossen. Es ist ein Trend, der schon vor Corona im Gange war, meint die ARD-Korrespondentin in Los Angeles, Katharina Wilhelm.
Denn zum einen sind die Zuschauer einfach anders geworden, haben anderes Verhältnis zum Thema Film und Kino entwickelt. Die Streaming-Plattformen haben ein anderes Portfolio, einen interessanten Kanon, den sie da eben offerieren.
Aber das bedeutet nicht zwangsläufig, dass die Streaming-Dienste auf das Kino ganz verzichten würden.
Es gibt auch einige, die sagen, wer weiß, ob es nicht sogar wieder ein Reverse-Modell gibt und sich große Studios Kinoketten einverleiben oder sogar Streaming-Dienste Kinoketten kaufen. Mit Netflix ist da zum Beispiel ja auch zu rechnen, denn diese Pandemie wird irgendwann vorüber sein und dann werden Leute auch wieder ins Kino gehen.
Im Moment aber, so der Chefredakteur des Filmmagazins Blickpunkt Film, Ulrich Höcherl, würden die Studios und Medienkonzerne wie Disney die Lage nutzen, um neue Geschäftsmodelle auszuprobieren.
Es ist natürlich jetzt die Gelegenheit, Verwertungs- und Auswertungsformen zu testen, wie es zu anderen Zeiten undenkbar war. Noch vor einem halben Jahr wäre es undenkbar gewesen, die Auswertungsfenster, die Exklusiven der Kinos so weit zu verkürzen.
Die Streaming-Dienste, die während der Pandemie noch einmal ihre Nutzerzahlen deutlich erhöhen konnten, werden auch nach der Pandemie nicht an Zulauf verlieren, denn es sei klar,
dass diese exklusiven langen Fenster nicht mehr halten in einer digitalen Welt, in der die Zuschauer Filme dann sehen wollen, wenn sie sie sehen wollen. Aber das heißt nicht, dass der Kinomarkt schon abgeschrieben wird. Ganz im Gegenteil. Der Kinomarkt ist unendlich wichtig für die Studios bei der Refinanzierung.
Das Kino müsse sich aber künftig wohl mit kürzeren Zeitfenstern abfinden. Das müsse aber kein Nachteil sein, denn die Zuschauer kämen dann nicht mehr, weil sie den Film zuerst im Kino sehen wollen, sondern weil sie das Kinoerlebnis schätzen. Tenet zum Beispiel habe mitten in der Pandemie in den Kinos erstaunliche 300 Millionen Dollar eingespielt. Und die Filmbranche könnte von den digitalen Anbietern profitieren.
Das sind für die Produktionslandschaft theoretisch goldene Zeiten, weil mehr Auftraggeber dazukommen. Auch über diese digitalen Plattformen wird sich der Markt um 10 oder vielleicht sogar 20% erweitern.
Dass die Streamingdienste zunächst das Geschäft belebt haben, meint auch der Filmwissenschaftler Tobias Haupt.
Man konnte sehr schön eigentlich beobachten anhand der Angebote, wie sich diese Anbieter entwickeln. Also erstmal von einer gewissen Anteils an Trash hin zu hochwertigen Eigenproduktionen, dass da schon eine Ausdifferenzierung stattgefunden hat. Eine Ausdifferenzierung, die tatsächlich erstmal die Konkurrenz im Medienensemble weiter belebt hätte zwischen dem Kino, zwischen der Veröffentlichung im Netz. Das ist jetzt alles natürlich abrupt geändert worden mit Anfang des Jahres.
Corona hat die Situation dramatisch verändert. Zwar habe es schon mit der Einführung des Fernsehens und dann mit dem Siegeszug der Videokassette einen Trend zum Heimkino gegeben, dem das Kino standhielt.
Es war eine Flut von Medien, die in den 80er Jahren die Mediengebrauch erstmal so richtig privatisiert haben, wenn man will. Also man kann spöttisch vielleicht sogar von so einer Art mediales Biedermeier sprechen, weil es den Rückzug ins Private gab durch die Kompaktdisk, den Personal Computer und dann eben durch die Videokassette.
Die Antwort auf Video war der Blockbuster, das Kino erfand sich neu. Aber die digitale Revolution sei anders.
Das hat sich heute viel, viel verschärft, weil die technischen Möglichkeiten nochmal völlig andere sind und weil es eben auch nochmal mehr Player sind als in der Zeit.
Die Streamingdienste werden wahrscheinlich noch einmal gestärkt aus der Corona-Krise hervorgehen und die Streaming-Zahlen werden in Zukunft nach Prognosen der Branche eher steigen als wieder fallen. Wie es mit den Kinos weitergeht, sei fraglich.
Ich weiß nicht, was von den Kinos übrig bleiben wird, wenn sie wieder öffnen dürfen. Dass das Kino überleben wird, ja. Ob das einzelne Kino überleben wird, das ist eine Sache, wo man jetzt doch ein wenig eher doch die Stirn in Falten legen sollte.
Der Wandel geht weiter und wir schauen jeden Mittwoch hier in Deutschlandfunk Kultur ganz genau drauf, auf diese sich sehr schnell verändernde Kinowelt.